Herzlich willkommen zur 37. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ich bin Wolfgang König und wie immer dabei mein Kollege und Partner Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei. Jemanden, den wir eigentlich gar nicht so groß ankündigen müssen, da ihn die allermeisten mit Sicherheit bereits kennen. Professor Dr. Volker Nürnberg. Volker, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Hallo Marc, hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
Volker, bevor wir in deine ja sehr beeindruckende Vita einsteigen, wie stellst du dich eigentlich vor, wenn du zum Beispiel auf einer Gartenparty bist? So. Und jetzt auch mal, vielleicht keiner weiß, was zum Beispiel überhaupt BGM bedeutet. Wie machst du das?
Naja, BGM ist ja schon ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ich würde aber trotzdem versuchen, es einfach zu formulieren. Das heißt zu sagen, BGM ist im Setting Betrieb ein Instrument, das im besten Fall dafür sorgt, dass die Arbeit die Menschen nicht nur nicht krank macht, sondern sogar gesund hält. Weil das ist eine meiner Thesen, dass wenn Arbeit in gesunden Rahmenbedingungen stattfindet, dass es die Menschen körperlich und geistig gesund hält. Wir sehen es an den Leuten, die in Ruhestand gehen, vielleicht keine Aufgabe mehr haben, dass die relativ schnell verfallen.
Gibt es da so einen Satz oder ein Thema, wo du sagst, das vermeidest du ganz bewusst, um jetzt nicht irgendwie so in so einer Berufsschleife zu sein, eine Erklärschleife?
Naja, ich versuche, weil das immer zu platt ist und oft geht die Diskussion dann gleich in die Richtung, am Anfang das Thema Krankenstand zu vermeiden. Weil Gesundheit ist natürlich viel, viel mehr als Krankenstand. Spannend ist ja die Mitte. Ganz links sind die Gesunden, ganz rechts die Kranken. Aber ich interessiere mich am meisten für die 80% in der Mitte, die irgendwelche schon erste vielleicht Leiden oder Einschränkungen haben. Sei es wie ich, dass sie 5 Kilo zu viel haben oder einen Laster wie Rauchen oder sonst was. Das finde ich das Spannendste, ja. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Wolfgang, wenn du das Thema im Freundeskreis ansprichst? Fällt's dir leicht oder?
Ja, ist eine gute Frage, weil im Prinzip BGM eigentlich noch recht ungern noch verwendet wird, der Begriff. Also von mir auch persönlich, wobei ich eigentlich ein BGMler der alten Schule bin. Und wenn ich dann so an Badura denke und Co., dann hat das schon eine Bedeutung, der ich nach wie vor auch heute immer noch sagen würde, es passt mit BGM. Aber viele verbinden damit eigentlich was ganz anderes mittlerweile, ne?
Ja.
Und so klassischen Management ist das ja häufig gar nicht mehr, wenn man auch auf Messen geht zum Beispiel, dann ist jeder eigentlich irgendwo ein Anbieter von BGM-Maßnahmen, was es ja gar nicht gibt. Und
furchtbar finde ich das, ja.
Ja, und das ist ja in der Branche auch ein Riesenproblem mittlerweile geworden, ne? Auch wenn wir mit dem Bundesverband sprechen, das ist ja auch dort ein Thema, das werden sie nicht los und die Überlegung tatsächlich den Begriff auch irgendwann ungewollt vielleicht auch irgendwann mal abstreifen zu müssen.
Ne? Wäre ich sofort dafür, wenn wir einen besseren Terminus finden. Ja.
Ja. Ich sehe schon, wir steigen hier sofort tief in das Thema ein, aber bevor wir hier zu weit reingehen, wollen wir vielleicht noch ein bisschen, Volker, von dir hören, auch von deinem Werdegang. Du kommst ja aus der Wirtschaft, hast Wirtschaft studiert. Du hast dich dann aber auch mit voller Leidenschaft auf Gesundheitsthemen gestürzt. War das für dich, dass du gemerkt hast, Mensch, Gesundheit ist mir nicht nur mein persönliches Anliegen, sondern es ist auch ein beruflicher, auch ein gesellschaftlicher Hebel, der mich sehr stark interessiert?
Na, mich hat das Thema schon relativ früh geprägt. Mein Vater ist verstorben, als ich 7 war, sehr früh an Krebs mit 37. Da hatte ich das erste Mal mit dem deutschen Gesundheitswesen zu tun als ganz kleines Kind und dann eigentlich sogar vor dem Studium, weil ich habe nach dem Abitur meinen Zivildienst gemacht im Krankenhaus in der Pflege am Patienten und es hat mir riesig Spaß gemacht. Also was Sinnstiftendes zu tun, was Soziales zu tun, mit Menschen zu tun zu haben. Ich habe dann keine Krankenpflegeausbildung gemacht, weil insbesondere bei den Nachtdiensten bin ich eingeschlafen. Ich habe gemerkt, der Schichtdienst ist für mich nicht das Richtige. Und die Schwestern haben mir ihre Lohnstreifen gezeigt. Da dachte ich, da kannst du mit deinem Abitur doch ein bisschen noch mehr machen. Und dann habe ich eben BWL studiert. Aber im Herzen war seitdem das Gesundheitswesen meine Branche.
Es gibt da ein Zitat, das hast du auch schon öfter mal verwendet, zum Schichtdienst kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Hilf mir kurz auf die Sprünge.
Na, so sinngemäß, es gibt oder ich kenne in Deutschland 200, 300 Schichtsysteme, aber keines ist gesund.
Ja, leider.
Schichtarbeit macht krank, hier gibt es auch Buch zu. Und das ist eben wirklich so. Gell? Wir sehen, das wisst ihr beiden ja auch an den Gesundheitsparametern, die Schichtarbeiter sind dicker, die schlafen schlechter, etc., egal welches Modell du nimmst. Ne?
Jetzt sind,
Und
wenn wir gerade bei im Prinzip bei Zielgruppen sind, ist das ja eine, die besondere Betrachtung verdient. Jetzt ganz aktuell warst du ja auch mit der DRK auf dem Podium. Ihr habt Bericht
ja.
vorgestellt. Da ging es um eine ganz andere Zielgruppe, ne? Da ging es um die jüngeren Generation Z.
Ja,
Da habe
du
ich
bist
ein
gut informiert, mein lieber Wolfram.
Ja, wie man hört und liest ja einiges. Und da hast du das Zitat mitgeprägt, Burnout ist die neue Pandemie bei Jüngeren.
Ja, in der Tat, das hat mich schockiert. In den Zahlen der DRK fürs letzte Jahr haben wir deutliche Anstiege bei den psychischen Erkrankungen, also Erschöpfung, Burnout, Depression bei den Generation Z, das heißt bis 30-Jährigen gesehen. Es ist Krankheitsart Nummer 2 bei dieser Altersgruppe und die Zuwachsraten sind dramatisch. Und man muss sich natürlich fragen, warum das so ist. Das sind zum einen, ich habe jetzt die ersten Studierenden aus dieser Generation, das heißt, es ist die Corona-Generation. Das heißt, die in Corona bei mir studiert haben, da gibt es Leute dabei, die haben niemals einen Professor live gesehen. Durch die Lockdowns und Pandemiepolitik ein gesamtes Studium ohne je einen Kommilitonen, Kommilitonin, Prof gesehen zu haben. Das macht ja was mit den Leuten im Sozialverhalten, mit
Ja,
der
das
Psyche
man kann sich das gar nicht
etc.
vorstellen
Wir
eigentlich.
können uns das nicht vorstellen. Wir haben unser Studienleben genossen, waren auf
Ja.
Partys etc. Und das fehlt der Generation. Die haben nicht viel gelernt im Fernunterricht. Ich sehe das, habe das bei meinem Sohn gesehen. Ich bekam dann irgendwann eine E-Mail von der Französischlehrerin meines Sohnes, dass im Fernunterricht immer, wenn sie ihn etwas fragen würde, würde er sie wegklicken und behauptet, das Internet sei gestört. Das
Ja,
heißt,
schlauer Fuchs.
er hatte nebenher Netflix drauf und wenn die was wollte, hat er sie weggeklickt. Das heißt, die haben nicht viel gelernt in der Pandemie und dazu kommen, wenn ich das noch sagen darf, eben die großen globalen Themen, die diese Generation bewegen und bedrücken. Das sind die Umweltthemen natürlich, Thema Nachhaltigkeit und das Thema Kriege. Und Zukunftsängste einfach, wenn wir jetzt sehen, ohne zu politisch werden zu wollen, wie viel hunderte Milliarden jetzt Schulden gemacht werden, das muss ja die kommende Generation dann irgendwie abbezahlen. Das beruhigt die meisten nicht zwingend.
Also man merkt auch jetzt, wie du im Prinzip in die Bresche springst auch für diese Generation oder auch für spezielle Zielgruppen, das, was du ja auch immer wieder tust, um nochmal vielleicht diesen Punkt als nochmal einmal kurz aufzugreifen. Die Zielgruppe wird ja auch gerade in der Politik, jetzt ist es ein bisschen wieder ruhiger geworden, aber gerade so in den letzten Monaten hat man ja sehr viel gehört, sind alle irgendwie faul, haben keine Lust mehr und gerade die Jüngeren. Hast du das, also wir sehen das in unseren Daten zum Beispiel gar nicht.
Okay, das ist sehr spannend. Nein, man kann das so pauschal nicht sagen und das ist eher jetzt so zum politischen Kampfbegriff geworden, dass die Generation nichts arbeitet. Das muss man differenzierter sehen. Die jetzigen Generation, die Generation Z, ist heterogener als frühere von den Werten. Ich habe immer so ein schönes Beispiel. Ich war letztes Jahr in Hamburg in einem Hotel, komme zum Frühstück und dort standen 9 verschiedene Milchsorten. Und die Kellnerin sagte zu mir, von den jungen Leuten will jeder was anderes.
Nicht nur bei Milch ist das so.
Das ist nicht nur bei Milch so. Also die sind sehr
Ja.
unterschiedlich. Natürlich gibt es auch faulere dabei, vielleicht auch eine Idee mehr als in anderen Generationen, aber in der Summe sind denen die Werte wichtig von Arbeit, das heißt Sinnstiftung, Selbstbestimmung. Und wenn das stimmt, dann sind die genauso motiviert wie andere Generationen auch. Mir liegt die Generation sehr am Herzen, Wolfgang Mark, deshalb habe ich sie erwähnt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich immer noch an der Uni unterrichte. Ich müsste das nicht mehr. Ich habe meinen Titel auf Lebenszeit. Ich habe genug zu tun. Aber die jungen Leute geben mir Inspiration, halten mich, glaube ich, auch ein bisschen im Kopf jung, und bringen schon auch gewisse Innovationen mit. Deshalb ist der Austausch mit der Generation schön und wichtig.
Ja, spannend. Also lass uns da nochmal einsteigen, auch auf dem Lebensweg. Du warst ja dann bei Krankenkassen, du warst später bei Mercer, BDO, große Beratungsfirma und jetzt bei Bearing Point. Was hat dich da gereizt an diesen Stationen, an diesen Tätigkeiten? Wo hast du das Gefühl, du hast auch viel gelernt von dem, was du sozusagen heute auch weitergibst an die junge Generation?
Naja, am Anfang war ich bei den beiden großen Krankenkassen, bei den BKK und bei der AOK. Das waren so auch meine ersten Führungspositionen. Da war ich noch ein bisschen so auf Orientierungsphase. Im öffentlichen Setting ist man natürlich manchmal ein bisschen beschränkt. Deshalb war für mich eigentlich die spannendste Station bei Mercer, weil das war ein amerikanisches Beratungsunternehmen, ein sehr dynamisches Unternehmen, so wie die Amerikaner eben sind. Und ohne wieder allzu politisch werden zu wollen, wir können derzeit nicht allzu viel von Amerika lernen, wage ich zu behaupten. Aber im BGM waren sie in manchem durchaus weiter als wir, weil sie einfach die Amerikaner knallhart rechnen, so wie ihr das mit eurem Kennzahlensystem ja sehr geschickt macht, haben die Amerikaner früh erkannt, dass gesunde Mitarbeiter ihnen was bringen und haben sehr früh, also habe ich vor 15, 20 Jahren schon innovative Konzepte gehabt. Ich kann mich an eines erinnern bei einem großen Ölkonzern. Da haben wir gesagt, jeder Mitarbeiter, der im Jahr 1 Million Schritte macht, kriegt $1.000 extra in den
Hey,
USA.
spannend.
Und das Spannende ist, 1 Million Schritte im Jahr sind, glaube ich, 3.000 pro Tag.
Das ist nicht so viel.
Das ist nicht viel.
Ja,
Der
in der Tat.
Amerikaner, man muss es so
Für ihn schon?
klischeehaft sagen, geht nur zum Auto und zum Kühlschrank zu Fuß.
Also für den Durchschnittsamerikaner ist das dann schon fast unerreichbar.
Ist es ohne 3.000 Schritte, wo wir sagen, WHO 10.000 Schritte.
10.000.
Es ist 15 Jahre her, aber es hat sich nichts Wesentliches geändert in den USA.
Das ist ja eine interessante Geschichte, auch eine Erkenntnis, die du da mitbringst. Gibt es da noch andere, so gerade aus deiner Strategieberatung, die du mit
Ja, klar, jedes Unternehmen, was man berät, ist anders. Davon leben wir ein Stück weit ja ihr auch, dass es kein BGM von der Stange gibt. Das ist so meine Erkenntnis. Ich habe Maßnahmen gemacht, die funktionieren beim einen Unternehmen, beim anderen gar nicht. Ich bin auch mit Projekten gescheitert. Manchmal passt's gar nicht mit einem bestimmten Kunden. Aber diese internationalen Settings sind eben besonders herausfordernd und spannend, wo in anderen Ländern man ganz andere Bedingungen vorfindet. Also was weiß ich, da haben die Unternehmen eigene Krankenhäuser zum Beispiel, weil das Gesundheitssystem so schlecht ist. In Deutschland ist es ja so, dass wir glauben, dass das eben über die gesetzliche Krankenversicherung alles abgedeckt ist und dann machen die Unternehmen auch nicht mehr viel. Jetzt bei Bearing Point bin ich zum Teil auch international unterwegs und finde Insbesondere das, was meine skandinavischen Kollegen machen, sehr, sehr spannend. Gerade auch im BGM, in Skandinavien gibt es zum Beispiel Länder, wo du die ersten 2 Wochen keine Krankschreibung brauchst, und die haben in der Summe einen niedrigeren Krankenstand als wir.
Ja,
Das ist
das
allerdings
der
Ar
interessant.
Arbeitnehmer
Ja.
geht in der Summe sehr bewusst mit dem Thema um. Und wir haben 5 bis 10% Missbrauch, aber 90% sind ehrlich und
Ja.
nutzen sowas nicht aus. Und das ist mein Plädoyer vielleicht hier, den Mitarbeitern auch mehr Vertrauen zu geben, eine Vertrauenskultur zu etablieren.
Ja, da stehen wir total dahinter. Du hast es vorhin angesprochen. Deine Arbeit auch bei den gesetzlichen Krankenkassen. Du hast ja damals die ZBP ja im Prinzip mitgegründet, also die Zentrale Prüfstelle Prävention. Was war denn da eigentlich so damals dein Treiber? Also es geht ja hier um die Qualität, ne, Qualität im Gesundheitsbereich. Und
Dass
ja.
du das hier outen musst,
Sorry.
Wolfgang, das macht mich, glaube ich, bei den meisten Zuhörern nicht richtig beliebt, dass ich die ZPP erfunden und gegründet habe, weil es inzwischen doch ein bisschen ein bürokratischeres Monster geworden ist, da sich Kurse zertifizieren zu lassen.
Aber was war
Aber
damals nur der Ansatz? Was war damals der?
naja, der Ansatz ist, wir diskutieren ja heute gerade die Tage wieder bei den Kosten der Krankenkassen darüber, ob es zu viel Krankenkassen gibt. Wir haben jetzt noch knapp 100. Damals, Anfang 2000, als ich die Idee entwickelt habe, hatten wir weit über 1000 Krankenkassen gesetzlicher Art. Und jede hat den Paragraph 20 anders interpretiert und jede der 1000 hat selbst geprüft und zertifiziert.
Der einzelne Berater sogar,
Jeder
der vor
einzelne
Ort im
Berater
Ort war.
in der Filiale hinter
Richtig.
Tupfingen, ja,
Genau.
wo ich gesagt habe, A, kann das nicht effizient sein und B, jeder prüft eben anders. Das heißt, wir hatten dann Leute, die wurden bei der einen Hälfte zertifiziert und bei der anderen nicht. Und das war meine Initialzündung zu sagen, wir brauchen einen bundesweiten Präventionsstandard mit einer bundesweiten Anlaufstelle, um das auch zu entbürokratisieren, weil die Anbieter mussten das ja bei jeder Kasse eben einreichen.
Genau.
Und deshalb stehe ich auch dazu, dass dieser Standard eine gute Idee war. Qualität ist mir eben besonders wichtig im Gesundheitswesen.
Ich kann mich noch genau an meine ersten Schritte erinnern damals, und Anträge gingen tatsächlich an jeden einzelnen Berater aus
Wahnsinn, oder?
jedem Ort. Und man hat sich dann schon gefragt, was soll denn das eigentlich? Als das dann eingerichtet wurde, war das eine Hilfestellung? Und heute, du hast es gerade selber angesprochen, sorry, dass ich es angesprochen habe, aber du selber hast gesagt, naja, es ist so, es ist irgendwie zu einem riesengroßen Instrument geworden, zu einem riesengroßen
Es
System irgendwie, zu
gibt inzwischen
formalistisch vielleicht.
einen Markt von Beratern, die dir
Ja,
dabei helfen, durch den
genau.
Dschungel der ZBB durchzukommen.
Sag mal, wenn du jetzt noch heute. Also damals war der Zeitpunkt richtig, es war genau die richtige Idee. Wie würdest du es jetzt heute, wenn du noch da so drin wärst, wie würdest du es heute weiterentwickeln? Oder was würdest du vielleicht so noch irgendwie ergänzen oder vielleicht sogar anders machen?
Naja, wir sind eben in Deutschland sehr formal und das ist bei der ZPP auch. Das heißt, mir schreiben ja immer auch Leute, sie haben vor 30 Jahren in der DDR studiert und die ZPP möchte jetzt, dass sie nachweisen, wie viele Stunden sie in welchem Fach wann wo gehört haben.
Ja.
Ich glaube, sowas gibt es nur in Deutschland.
Ja. Ich kann mich
Also,
erinnern an eine
ja.
Yoga-Lehrerin, die
Ja.
wirklich international höchst anerkannt war und Lehrgänge gegeben hat und alles Mögliche. Da sind alle zu ihr hingereist, wenn sie irgendwo
Ja.
war. Und sie hat keine Anerkennung bei der ZPP
Ja.
oder über die ZPP damals erhalten. Wir haben das dann, und dann immer mehr Schlupflöcher wurden auch dann geöffnet, gerade für solche
Ja.
Fälle dann ja auch.
Ja.
Ja,
Ich
das.
denke allgemein, dass wir in Deutschland eben auch bei der Personalpolitik ein bisschen wegkommen sollten von solchen formalen Abschlüssen. Natürlich sage ich jedem meiner Studierenden, sie müssen einen Abschluss machen und das ist gut. Aber wir haben ungezählte kluge Köpfe auf der Welt, die auch ohne Abschluss uns eine Menge Input geben können, von Günter Jauch über Steve Jobs etc. haben alle keinen Abschluss und sind auch kluge Köpfe. Und
Ja.
man sollte doch eher auch über das erworbene Wissen in einer Biografie gehen, als über formale Dinge, finde ich.
Ja.
Das wäre allerdings ein großer Sprung nach vorne, ja, wenn das gelänge.
Ja.
Aber lasst uns einmal das Thema, was schon angesprochene Thema, Stichwort Gartenparty, BGM. BGM ist ja so ein, ich würde mal sagen, als Nicht-Experte ein grandioses Konzept und richtungsweisendes Konzept. Gleichzeitig ist es viel diskutiert, weil es in den Unternehmen sich noch aus unterschiedlichen Gründen schwer tut. Bis hin, dass mal jemand, ich glaube sogar du auch, Volker, mal gesagt hat, das klassische BGM ist tot.
Naja, ich habe irgendwann mal Bilanz gezogen. Ich glaube, das war 40 oder 50 Jahre BGM, war so die Zwischenbilanz, und habe eben bilanziert zum einen, wie viel Prozent der Unternehmen in Deutschland machen BGM. Das sind, Wolfgang, was würdest du sagen aus deiner Praxis?
Welches BGM meinst du?
Sagen wir BGF, damit du zufrieden bist.
Okay, BGF. Naja, da kommen wir uns dann vielleicht auf 20% oder so.
20% würde ich auch sagen. Und wenn wir, bleiben wir bei BGF, schauen, wie viel Prozent der Mitarbeiter erreichen wir in den 20% Unternehmen, die überhaupt was machen.
Also wenn
Ja.
wir 15 bis 20% erreichen, ist das schon.
Sind wir gütig und sagen wieder 20%.
Ja.
Ähm,
Ja.
und jetzt die letzte blöde Frage, wer sind die 20%?
Die sowieso Fitness
90%,
macht.
die es sonst auch machen würden.
Es sind die Gesunden, ja. Was
Ja,
mich zu der
genau.
These brachte, Gesundheitsförderung macht die Gesunden noch gesünder.
Ja.
Und damit ist es
Guter Satz.
keine
Sehr guter Satz.
Erfolgsgeschichte, Marc, ja. Wir erreichen die, die es brauchen, nicht. Wir haben Mitnahmeeffekte bei den Gesunden. Die freuen sich, dass sie das kostenlos bringen.
Ja.
Wolfgang ist am längsten, glaube ich, von uns im BGM unterwegs. Es fehlten lange ja auch die Innovationen, ja. So ein Instrument, wie ihr es jetzt entwickelt habt, das hat es ja nie gegeben. Wir machen seit 20, 30 Jahren Gesundheitstage, wir machen seit 20, 30 Jahren Gesundheitsberichte der Krankenkassen, irgendwelche Führungskräfteschulungen. Da gab es nie eine Innovation. Und da hoffe ich jetzt auch über technische Entwicklungen, vielleicht kommen wir noch zu, wie KI auch auf einen Innovationsschub.
Also wir sehen das bei uns selber in unseren Arbeiten, dass KI auch jetzt endlich eine Relevanz auch hat. Also man überlegt ja, kann ich das irgendwo noch mit anwenden, aber es ist in der Datenanalyse, in der Auswertung von Daten hilft das ungemein jetzt. Die Innovation, die du ansprichst, die immer fehlte, ist aus meiner Sicht durchaus mindestens zum Teil damit begründet, dass man sich eigentlich als Dienstleister immer darin bewegen musste, wie kriege ich eigentlich so von der Hand in den Mund meine Dienstleistung verkauft, meine Zeit war zu Ende, ich hatte gar keine Zeit, gar keine Muße, keine Gelegenheit auch, diese Dinge zu entwickeln. Es sei denn, man hat in größeren Projekten gearbeitet. Ich hatte das Glück, bei Bosch zum Beispiel früh auch Kennzahlensysteme mit zu entwickeln. Dann weißt du, dass ein Unternehmen eigentlich so denkt und so und das auch benötigt. Aber der einzelne Dienstleister nur so einen minimalen Beitrag ja auch dazu leisten kann.
Ja.
Und dann so auch oftmals dann noch gedacht hat, ich komme von der Uni, habe Sport studiert, ich will das machen und dann will ich auch irgendwie in Unternehmen kommen, weil da kann ich, glaube ich, sehr schnell meine Dienstleistung verkaufen. So ticken man immer noch eigentlich. Es hat sich
Ja, klar,
so wenig
aber
bewegt in dem Bereich, ne?
ihr beiden, wenn ich jetzt mal ein Kompliment machen darf, habt ja auch ein Exempel statuiert, wie man das machen kann, sich letztendlich über lange Zeit wegzuschließen mit Experten und so ein Instrument zu entwickeln. Das macht man ja nicht von heute auf morgen, aber das ist dann halt eine echte Innovation auch, ja. Aber
Ja,
das haben wir
und
viel zu wenig, weil die meisten von der Hand in den Mund leben.
genau, und wir konnten uns zusammenschließen. Wir hatten einen, ich glaube, wir hatten erkannt, dass da etwas fehlt und irgendwie natürlich zwei Seiten, Marc und ich, aufeinander geprallt sind, nicht nur einmal sich auf irgendeinem Meeting getroffen, sondern auch wirklich tief mal hineingegangen sind in die Materie, was oft ja eigentlich auch eben nicht passiert, ne? Also die gesamte BGF-BGM-Landschaft so in der Blase ist und gar nicht so tief in den Austausch geht. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt damals. Und dann hatten wir eben Experten, wie dich ja auch dabei, also im Prinzip den Beirat der Business Health Organization, Akteure, die uns von Anfang an mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen dann eben auch unterstützt haben. Also aus den Unternehmen heraus, aus der Wissenschaft heraus. Bernhard Badura haben wir gerade angesprochen, der die sozialwissenschaftlichen Komponenten mit reingebracht hat, Führungsthemen natürlich auch rauf und runter analysiert hat. Und
Thorsten Uhle, ja.
Thorsten Uhle von der Bayer und
Also
so.
das Spannende, der eine Auslöser war ja, dass wir gesehen hatten, mein Wolfgang, du hast es schon seit 20 Jahren gesehen, ich habe es dann eigentlich erst durch so eine Eigenanalyse meiner Geschäftsführer- und Vorstandstätigkeit gesehen. Ich habe mich dann auch rückwirkend gefragt, wieso hast du eigentlich nicht mehr gemacht in dem Bereich? Und ich muss zugeben, ich habe dieses Thema auch in 15, 20 Jahren Management-Themen, auch bis hin zu Unternehmungen von 20, 30.000 Mitarbeitern, hab dem nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und muss ich selbstkritisch sagen. Und dann natürlich auch die Frage, warum war das denn so? Denn jetzt ist es für mich so evident, dass das kriegsentscheidend ist für ein Unternehmen, für den Erfolg eines Unternehmens. Schlichtweg, dass ja, die Instrumente, wenn man halt in einem großen Unternehmen oder auch Mittelunternehmen ist, dann zählen Zahlen, dann sind es operative Themen, dann ist es eine gewisse Art zu denken, eine gewisse Art zu arbeiten, eine gewisse Effizienz, Renditeorientierung, die werden von den Gesellschaftern erwartet. Und da passte oder passt das BGM noch nicht so richtig rein. Die Argumentation ist dann eher eine emotionalere nach dem Motto, dann fühlen sich die Menschen besser und sind loyaler und bleiben länger. Und das ist alles gut. Aber wenn bei den vielen Themen, die natürlich auf den Schreibtisch kommen, so einem langen Tag, geht das dann schnell wieder vorbei. Deswegen diese ganz einfache Tatsache, es so zu behandeln, wie man jedes andere Thema im Unternehmen behandelt. Ob es Warenwirtschaft ist, Marketing, Controlling, Einkauf, einfach mit einem strukturierten Managementsystem erstmal verstehen, wo stehen wir, was sind die wichtigsten Themen, die wir tun müssen, und dann hinterher schauen, hat es das gebracht? Und dieses, wo stehen wir? Das war ja erstaunlicherweise für uns die Erkenntnis, dass diese Diagnostik nicht in wirklich umfassendem Maße vorhanden war, und vorhanden ist, aber gut, jetzt mit dem BHI geht das. Es kam uns eigentlich immer so vor, als wenn man zum Arzt geht und statt dass der eine Anamnese oder Diagnose macht, der schreibt ihm sofort schon ungesehen 10 Sachen auf, mach das mal, das hat bei anderen auch richtig gut getan, das wird dir auch helfen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Und deswegen ist eigentlich diese Diagnose und dieses Verständnis aus unserer Sicht elementar in der Hoffnung, dass es auch bei den Verantwortlichen auf einmal Klick macht und durch diese Beziehung zum Betriebswirtschaftlichen die Motivation deutlich steigert, an der Stelle was zu tun.
Ja, das ist richtig. Ich habe mal den Satz geprägt, warum ist im Gesundheitsmanagement so viel Gesundheit und so wenig Management?
Sehr gut.
Das heißt, so wie du gerade gesagt hast, Marc, nach Peter Drucker, was du nicht messen kannst, kannst du nicht managen. Und da ist schon euer Instrument die Innovation schlechthin, um eine anständige Analysephase zu machen.
Du hörst das sicherlich auch oft. In der Branche hört man es zumindest ja regelmäßig. Viele Unternehmen wollen etwas mit Gesundheit machen. So. Es hat aber überhaupt keine strategische Komponente. Es fehlt auch ein echter Plan. Also bestätigst du das erstens oder siehst du es anders? Und woran erkennst du selber auch in deiner Funktion, ob ein Unternehmen wirklich ernsthaft interessiert ist, das vielleicht auch auf so eine Ebene zu heben, auf eine neue strategische Ebene?
Oh ja, also die Realität ist natürlich ernüchternd, Wolfgang. Das heißt, sehr viele Unternehmen, die mich beauftragen, sagen schon im ersten Gespräch, na, ehrlich gesagt, eigentlich machen sie das BGM für ihr Employer Branding.
Ja,
Sie für ihre Arbeitgeberattraktivität, für ihr Image, ja.
ja.
Mir sagte einer letztens in Nürnberg, ob das was bringt oder nicht, was sie machen, ist mir egal.
Ja, zumindest ehrlich.
Ist zumindest ehrlich, ja. Das heißt, das kriegst du relativ schnell raus. Wollen sie es nur für ihre Homepage, für ihre Hochglanzprospekte? Du kriegst dann auch raus, wenn es natürlich an die Budgets geht,
Ja.
wo auch wieder euer Instrument im Übrigen recht prädestiniert ist, es zu quantifizieren, was man an Budget braucht. Also das merkst du spätestens nach ein paar Tagen, ob diejenigen das ernst meinen oder nicht. Und umgekehrt gesprochen, die Unternehmen sind erfolgreich, wo du ein paar Leute hast, die sich identifizieren und wirklich was bewegen wollen, da geht es auch voran.
Also entweder sagen sie es direkt, hey, ist eigentlich nur für unser Image, oder du erkennst es indirekt, weil die Budgets nicht freigegeben werden.
Genau. Oder im täglichen Doing auch. Ne? Wenn ich einen Arbeitskreis Gesundheit mache mit einem Geschäftsführer, aber der fehlt bei jeder Sitzung, dann merkst du natürlich auch, welche Wertigkeit das Thema hat oder nicht hat.
Naja, was dahinter am Ende durchklingt, wenn man das hört, ist doch dann, die Verantwortlichen nicht wirklich daran glauben, dass es was bringt. Also vielleicht fürs Employer Branding, wie du sagst, aber dass es auch ihr operatives Geschäft verbessert. Und das ist ja eigentlich die spannende Frage. Wieso ist man dann noch fest überzeugt, dass es nichts bringt operativ oder umgekehrt, was bräuchte es, um das Verständnis zu wecken, dass ich damit auch mein gesamtes operatives Geschäft, meinen Umsatz, meine Kennzahlen, meine Produktivität auch voranbringe mit den richtigen Maßnahmen. Hast du da mal Erkenntnisse oder Schlüsselerlebnisse oder Schlüsselgespräche gehabt? Aber vielleicht zuerst mal zur Frage, wieso ist das noch so wenig, relativ wenig verbreitet, dass man da sich Wirkung erhofft davon?
Naja, es ist sowohl in der Politik als auch im Unternehmen so, dass die meisten eben nur kurzfristig denken. Das heißt, die Politik denkt in Legislaturperioden, 4 Jahre. Und wenn ich denen sag, wir haben in 20 Jahren eine gesündere Belegschaft oder Versicherte, dann ist das uninteressant, ne? Und genauso ist es auch für einen Manager, für einen Personalchef, wenn ich dem sagt, in 10 Jahren wirkt sich das positiv aus auf den Krankenstand. Sagt er, ist mir wurscht, da bin ich im Ruhestand. Also das heißt, wir müssen versuchen, ehrlich zu sein. Also wer verspricht, dass er innerhalb von einem Jahr den Krankenstand signifikant senkt, der lügt. Ja, das ist im BGM gibt es kein Quick and Dirty. Ne? Du brauchst mindestens 2 Jahre für so einen Zyklus. Und wenn du dann noch siehst, dass über den demografischen Wandel die Belegschaft älter wird und die Älteren haben mehr Fehltage, dann ist es eigentlich redlich zu sagen, ich schaffe es, dass wir den Krankenstand halten können.
So, zum Beispiel, ja.
Macht aber kein Berater,
Nee.
ne?
Aber gleichzeitig ist es auch wichtig und auch möglich, dass wir kurzfristige Effekte eben erzielen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir
Absolut,
nicht
ja.
nur über Langfristigkeit sprechen. Marx sagt immer so schön, langfristig sind wir alle tot.
Sir John Maynard Keynes.
Ne? Das bringt einem im Prinzip auch dann wenig und dann kommt auch es nicht dazu, dass man sagt, Tschakka, jetzt legen wir mal los. Und es gibt kurzfristige Effekte, die müssen wir nur auch
Klar.
wirklich hart zeigen
Ja,
und weg
ja, ja,
von,
ja.
ey super, wie die Führungskraft auf einmal lächelnd hier reinkommt, ne, sondern auch härtere Zahlen und härtere Erkenntnisse.
Absolut, ja. Du brauchst die kurzfristigen Effekte zur Motivation, dass die Leute dabei bleiben auch, ne?
Ja, und vielleicht auch eine Perspektivfrage. Also das eine ist ja der hehre Anspruch zu sagen, ich will, dass meine Mitarbeitenden gesünder sind, dass der Volker jetzt gesünder ist und mehr Waldläufe macht und ähnliches. Aber es gibt ja einen viel pragmatischen Ansatz zu sagen, ich will erstmal dafür sorgen, dass ich meine Mitarbeitenden weniger krank mache. Durch die
Ja,
Arbeit, durch die Organisation,
ja.
durch mein Unternehmen. Und da liegt wahrscheinlich ein viel größerer Hebel. Man kommt natürlich aber auch sehr schnell an wunde Punkte.
Absolut, ja.
Ja, hiermit endet der erste Teil des Interviews mit Volker Nürnberg. Weiter geht es im zweiten Teil in Folge 40 in genau 3 Wochen. Seid gespannt, freut euch drauf und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Ja, und bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.